Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds. 10, 9.
Matthias Maurer und die Cosmic Kiss Mission.
6, 5, 4.
Ein Podcast von Daniel Finger.
2, 1, 0. Ignition.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
And lift off.
Folge 7. Oder Ihr da oben, wir hier unten. Wenn ich an die Menschen denke, die in einem Kontrollzentrum sitzen und mit AstronautInnen kommunizieren, dann denke ich an Momente wie diesen.
Houston, we have a problem.
Nur, dass der berühmte Satz Houston, we have a problem, Houston, wir haben ein Problem, nie so gesagt wurde wie im Film Apollo 13, aus dem wir gerade einen Ton gehört haben. Stattdessen war Jack Swigert, der sich im April 1970 an Capcom wandte, viel cooler. Ich glaube, wir haben hier ein Problem gehabt, sagt Swigert stoisch. Und auf Nachfrage? Houston, wir haben gerade ein Problem gehabt. Eine Unterspannung in Hauptbus B. Das war für Hollywood allerdings nicht dramatisch genug. Im Film sollte man die Gefährlichkeit der Situation auch in der Stimme des Astronauten hören. Doch mich und alle, die diesen Podcast hören, verwundert die Coolness von Jack Swigert nicht. Wir wissen, Astronautinnen und Astronauten werden unter anderem danach ausgesucht, dass sie in schwierigen Situationen besonnen und ruhig reagieren. Wie Reinhold Ewald, der im Februar 1997 den Brand an Bord der Raumstation Mir löschte, nachdem sich eine Patrone zur Sauerstofferzeugung zu stark erhitzt hatte. Oder Alexander Gerst, bei dem es zwar nicht um Leben und Tod ging, aber doch um die weitere Forschung mit dem elektromagnetischen Levitator, dem EML-Schmelzofen, von dem wir schon gehört haben. Als ein Bolzen klemmte, schnappte sich Astro Alex eine Säge und Rasierschaum. Damit schmierte er den Bolzen ein, damit nach der Sägeaktion keine Metallspäne an Bord der ISS herumfliegen. Aber wie ist das mit den Menschen hier unten auf der Erde, die solche Sätze hören wie »Wir haben ein Problem«, die mitbekommen, dass Brand oder Bolzen den Wissenschaftlern da oben Probleme machen? Sind das auch so harte Hunde? Wie ist der Alltag in einem Kontrollzentrum, wenn gerade keine Krise zu bewältigen ist? Und stimmt es, dass man als normaler Amateurfunker mit seinem Equipment die internationale Raumstation erreichen kann? Das alles wollen wir in dieser Folge herausfinden. Aber fangen wir doch mit dieser Frage an. Wie begreifen die Menschen im und hinter dem Kontrollzentrum selbst ihre Aufgabe? Felix Huber ist Direktor der Einrichtung Raumflugbetrieb und Astronautentraining des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Die zentrale Einrichtung für die Durchführung von Raumfahrtmissionen in Deutschland, zu der auch das Deutsche Raumfahrtkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen gehört.
Also der tägliche Job ist natürlich, die Rahmenbedingungen herzustellen, dass der Raumflugbetrieb funktioniert. Ein Kontrollzentrum fällt nicht aus, Punkt. Es passiert immer irgendwas, es gibt immer irgendein Problem in den Satelliten. Wir sind hier an der Grenze des technisch Machbaren. Wir haben Strahlenschäden, die von außen kommen. Also es ist immer irgendwas, was man organisieren muss.
Wie sieht es eigentlich aus in einem waschechten Kontrollzentrum? Und wer sitzt drin? Dieter Sabbat von der Abteilung Raumflugbetrieb und Astronautentraining nimmt uns mit auf eine Tour.
Der Kontrollraum, das sind 6 große Konsolen, wie das bei uns heißt. Jede Konsole hat 10 bis 20 Monitore vor sich. Die Monitore stellen verschiedene Informationen dar. Zum einen gibt es ganz normale Office-Monitore, wo man per Word halt ein Dokument schreiben kann. Das muss auch gemacht werden. Also da geht es um Dokumentation. Dann gibt es eben die Darstellung der sogenannten Telemetrie. Das sind die Daten von Columbus, die eben zur Erde runtergefunkt werden und die eben ausgewertet werden und überwacht werden durch den Stratus in erster Linie, der eben dann die Aufgabe hat, bei Abweichungen eben dann einzustreiten. Und sie sitzen dann alle mit Headset da und sind verbunden über ein Sprachsystem, zum einen untereinander, dann mit anderen Kontrollzentren. Und für den, der die Erlaubnis hat, der darf dann auch direkt mit der Raumstation sprechen. Wir haben 3 Teams, die im Kontrollraum sitzen. Das ist der Flight Director. Das zweite ist der Stratus. Der kümmert sich um die ganzen Subsysteme in Columbus, überwacht, dass die Astronauten eine gute Arbeitsumgebung haben und dass die Experimente laufen können. Und der Planer, den sogenannten Comet, der eben die Planung für die nächsten Tage unter sich hat.
Und wenn Matthias Maurer nun ein Problem haben sollte oder eine Frage?
Ansprechen darf der Matthias Maurer uns jederzeit. Das ist sozusagen eine der Hauptaufgaben des Teams an der Konsole, immer für Anrufe von der ISS aufmerksam zu sein. Das ist eine der ersten Aufgaben. Und natürlich kann man ihn auch rufen, das wird aber sehr selten gemacht. Wo erhöhte Kommunikation stattfindet, ist zu Beginn des Tages und am Ende des Tages, wenn die Tagesarbeit durchgesprochen wird. Da gibt es eine halbe Stunde in der Morgen und am Abend, wo für jedes Kontrollzentrum für ein paar Minuten die Aufgaben erläutert, die eben am Tag geplant sind. Dass man neben der schriftlichen Kommunikation, die natürlich existiert, es gibt einen Zeitplan, wo die Aufgaben hinterlegt sind, wo die Astronauten schriftlich nachlesen können, was sie heute zu tun haben, nochmal verbal Zusatzinformationen liefert. Auch der Astronaut kann da eine Frage stellen und die wird dann eben beantwortet.
In diesen Konferenzen gibt es ganz bestimmte Regeln.
Da eben die ISS NASA geführt ist, beginnt NASA immer mit der Kommunikation mit der ISS und dann bespricht die NASA zuerst mal ihre Themen und gibt dann weiter reihum sozusagen weltweit an die einzelnen Kontrollzentren, wie in München, dann Moskau und zu Kuba. Und der Abschluss ist dann wieder NASA, die dann diese halbe Stunde abschließen. Und die zweite große Kommunikationsaufgabe ist dann, wenn komplexe Aufgaben anstehen, Ausbau eines großen Nutzlastschrankes oder Ausbau eines defekten Computers an Bord, dann wird normalerweise eben auf regelmäßige Kommunikation umgeschaltet. Dann fragt der Astronaut immer wieder nach, ich bin jetzt bei dem Schritt und dann wird bestätigt, ja, wir haben das gesehen und man liefert eben auf Fragen dann auch sofort Antworten, weil dann für solche komplexen Aufgaben auch mehr Experten vor Ort sind.
Alles ist klar geregelt, auch wer gerade Matthias Ansprechpartner am Boden ist.
Die primäre Kontaktperson zur ISS ist der Eurocom. Der sitzt normalerweise in Köln und ist uns zugeschaltet über Datenleitungen und übernimmt die Kommunikation jetzt zum Beispiel mit Matthias Maurer. Der hat keine 24-Stunden-Schicht, wenn der eben nicht verfügbar ist. Dann übernimmt der Flight Director. Der ist eben der Leiter des ganzen Teams für diese 8-Stunden-Schicht. Der übernimmt dann die Kommunikation mit den Astronauten.
Dass die Bodenkontrolle von 3 Schichten 24 Stunden lang besetzt ist, ist nicht nur wichtig für Notfälle oder Krisen.
Es gibt inzwischen Experimente, die laufen explizit in der Nacht, weil die möglichst wenig Störung benötigen. Schon die Astronauten, wenn die trainieren, zum Beispiel in der Raumstation, gibt es Erschütterungen und manche der Experimente sind darauf angewiesen, eine möglichst wenig Erschütterung, möglichst gute Mikrogravitationsumgebung zu haben, wie das in der Fachsprache heißt. Und deswegen laufen die dann in der Nacht. Das heißt, also man hat auch in der Nacht Arbeitslast und wir versuchen auch gewisse Arbeiten, die jetzt jeden Tag gemacht werden müssen, aber nicht zeitlich gebunden sind, dann auf die Nachtschicht zu übertragen oder auch aufs Wochenende, wo die Astronauten auch eine nicht so hohe Arbeitslast haben.
Nun klingt Planer von den Jobs im Kontrollraum für mich am langweiligsten. Was macht diesen Posten wichtig?
Wenn zum Beispiel ein Raumfahrzeug etwas später kommt, dann wird die Planung für den Tag und die darauffolgenden Tage dann eben umgeschmissen und neue Planungen gemacht. Und die Astronauten bekommen Arbeiten für den Zeitraum, in dem sie eigentlich die Kapsel ausladen sollten, gibt es eben dann Ersatzarbeiten.
Und wer ist gefordert, wenn es mal brenzlig wird?
Der Stratos und vor allem der Flight Director sitzen ja an der vordersten Abteilung. Und wenn oben ein Problem auftritt, sind die beiden das, die darauf sofort reagieren müssen.
Flight Director klingt dann irgendwie doch am spannendsten. Was muss man mitbringen, wenn man sich für den Beruf interessiert?
Wichtig ist zum Beispiel natürlich eine naturwissenschaftliche Ausbildung, wo wir aber jetzt nicht sehr eng begrenzt sind. Wir haben von Chemiker, Physiker, Raumfahrttechniker, Mathematiker, Informatiker alles schon bei uns versammelt gehabt. Und wichtig ist dann auch noch natürlich Stressresistenz. Also Arbeiten unter Stress ist eine der wichtigsten Vorbedingungen, weil es eben immer wieder überraschend zu neuen Situationen auf der Raumstation kommt, die dann eben schnell und natürlich auch effizient gelöst werden müssen. Und das ist eine der Sachen, die wir auch in der Ausbildung dann in Simulationen, die da durchgeführt werden, werden die Leute dann in solche Stresssituationen gebracht, um eben zu sehen, dass sie das eben dann überstehen. Und die dritte Voraussetzung ist natürlich gutes Englisch, weil die ganze Kommunikation in Englisch abläuft. Das ist stationsweit so. Und auch die Kommunikation bei uns im Kontrollraum, auch wenn nur Deutsche im Kontrollraum sitzen würden, was manchmal vorkommt, dann läuft die trotzdem auf Englisch.
Und wann wird einem erfahrenen Flight Director mal mulmig? Noch einmal Felix Huber.
Also richtig mulmig werden darf es einem überhaupt nicht. Solche Fehler können passieren, da ist man darauf vorbereitet. Ich habe immer das Problem, dass ein Strahlungstreffer kommt. Dann wird das Ganze in Ruhe analysiert und dann geht man an die Fehlerbehebung. Schnellschüsse darf man sich überhaupt nicht leisten, so ein Satellit kann durch ein falsches Kommando zerstört werden.
Jetzt gibt es Krisen aufgrund von Fehlfunktionen oder unvorhergesehenen Ereignissen. Aber sicher auch mal durch Fehler, die die AstronautInnen machen. Sind die dann immer ehrlich? Oder lässt sich so etwas in der Stille des Weltalls auch mal unter den dort nicht vorhandenen Teppich kehren?
Also ich meine, wenn Sie oben einen Fehler machen, den vertuschen, das bringt nicht, das kommt früher oder später zur Katastrophe. Man muss ehrlich sein, Fehler passieren, dann muss man halt den richten.
Und jetzt Hand aufs Herz. Bei all der wichtigen und anstrengenden Arbeit, die im Kontrollzentrum geschieht, wäre es nicht schön, auch mal im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stehen?
Das beste Kontrollzentrum ist das, das nicht auffällt. Weil wenn es auffällt, ist was schiefgegangen. Das heißt, wir sind ein bisschen die Underdogs. Wir arbeiten im Hintergrund und sieht man nicht. Und ob ich jetzt viel Aufwand habe oder wenig Aufwand oder ob ich kurz vorm Abgrund stehe oder nicht, das sieht man nicht. Und da kann man auch mal zeigen, was eigentlich die Arbeit eines Kontrollzentrums ausmacht.
Zum Kontrollzentrum zu gehören, ist offenbar ein toller Job. Auch ohne Blitzlichtgewitter.
Ab und zu, wenn ich im Zug fahre und erzähle den Leuten dann, so wenn man ins Gespräch kommt, was ich mache, die kriegen immer ganz glasige Augen. Für mich ist das normal. Ich meine, ich kann jeden Tag schauen, was die Astronauten machen. Ich kann schauen, was die Satelliten machen. Wir können Raketen, Höhenforce-Raketen starten, die man einfach mal so anfasst. Ich sag mal, bei uns passiert die richtige Raumfahrt und das ist schon toll.
Wer jetzt ein bisschen traurig ist, dass er oder sie es nicht zum Flight gebracht hat oder nicht einmal zum Planer, es reicht schon, Amateurfunker zu sein, um Signale von der ISS zu empfangen. Was man dafür braucht, erklärt uns Oliver Ahmed. Er ist der Leiter von ARIS Europe. ARIS steht für Amateur Radio on the International Space Station. Amateurfunk an Bord der ISS.
Der einfachste Fall ist, man empfängt Signale von der Internationalen Raumstation. Wenn man das macht, braucht man gar nicht viel. Es gibt auf dem Markt diese kleinen DVB-T oder DAB, FM, SRD, Dongles. Tolle viele Begriffe. Mhm. Wenn man das mal kurz aufdröselt, das sind diese kleinen schwarzen Kisten, die man in den USB-Port eines Rechners steckt, eine Antenne dran steckt, eine Software auf dem Rechner hat und dann kann man Radio hören über diesen Empfänger. Und schon passiert es, dass irgendwelche technischen Freaks anfangen, die Frequenzen zu verändern oder die Bandbreiten zu verändern und dann sind wir schon wieder im Funkbereich. Und dann kann man auf Frequenzen, die relativ einfach elektronisch empfangbar sind, 145 Megahertz zum Beispiel, das ist knapp über dem Rundfunkbereich, über dem UKW-Rundfunkbereich, kann man dann Signale empfangen. Und diese Signale kann man zum Teil hören, dann hört man so piepen, trillern oder was auch immer, oder halt Sprache.
Und wenn ich nicht nur empfangen möchte, sondern auch senden, wie geht das?
Man kann ein Handfunkgerät benutzen und natürlich, die ISS steht nicht irgendwo 5 Kilometer entfernt an einem festen Punkt, sondern sie fliegt über einen rüber. Also man braucht als erstes mal ein kleines bisschen Vorbereitung, dass man weiß, wann die ISS an welcher Stelle vom Himmel sichtbar ist. Dafür gibt es dann spezielle Programme, Heavens Above zum Beispiel, wo man sehen kann, wo die ISS sich gerade befindet. Und wenn ich das weiß, könnte ich dann mit einem Handfunkgerät, wenn die ISS an meinem Himmel ist, kann ich mit dem Handfunkgerät arbeiten. Dann könnte ich mit 5 Watt, 10 Watt Sendeleistung schon etwas machen. Aber Deutschland und Europa ist ein Land, wo unheimlich viele Leute gleichzeitig Funkaussendungen machen. Da ist der sogenannte Rauschteppich sehr, sehr, sehr hoch, weil da sehr viele Funksysteme tätig sind. Man braucht schon ein bisschen, ja, wie Sie gesagt haben, Bums dafür. Und dann nimmt man eine Richtantenne. Die kann zum Beispiel aus 3, 4 Elementen bestehen. Die kann man sich selbst bauen. Das machen wir mit Schülern zum Beispiel. Und dann kann man mit dieser Antenne auf die ISS zeigen und schon hat man die doppelte Sendeleistung, 3 dB zum Beispiel, gewonnen. Damit kann man relativ einfach Kontakt machen. Und wenn die ISS am Himmel steht, man hat ja einen sogenannten Footprint. Sie wird in einem Umkreis von vielen, vielen hunderten Kilometern gehört, könnte ich also hier von Deutschland aus mal eben mit jemandem in Italien sprechen.
Jetzt sammeln die AstronautInnen auf dem Weg ins All schon genug Abschlüsse und Qualifikationen. Haben Sie denn auch Zeit für eine Amateurfunklizenz?
Das kommt auf den ersten Blick nicht so zum Vorschein. ARIS, ja, das hat ja auch eine lange Geschichte. Im Prinzip sind viele Astronauten oben auf der Raumstation tätig und wir versuchen von unserer Vereinigung aus, diese Leute zu lizenzieren, weil die Funkgeräte, die man dort benutzen kann, darf man nur mit einer Amateurfunklizenz betreiben. Und bei jedem Flug von diesen 3 bis 6 Astronauten, die oben an Bord sind, Kosmonauten, sind immer so 1 bis 2 lizenzierte Funkamateure darunter.
Übrigens, ARIS hat noch sehr ehrgeizige Pläne für die Zukunft.
Der Traum bei ARIS, wir wollen relativ bald wieder ein Modul hochbringen, was digitales Fernsehen von der Raumstation ermöglicht. Mhm. Wir arbeiten da in vielen Experimenten und haben dort also auch mit Universitäten zusammengearbeitet, die halt die Antennen, unsere Antennen, die auf der ISS sind, auf dem Columbus-Modul dann halt auch nutzen. Diese Experimente fortzuführen, das wäre halt ein wichtiger weiterer Punkt, aber wir sind schon eine Ebene höher auch am Arbeiten. In einer anderen Arbeitsgruppe, die aber sich aus vielen Funkamateuren aus dem ARIS-Umfeld und auch aus den Amateurfunkverbänden heraus zusammensetzt, sind wir schon auf dem Gateway am Arbeiten, am Planen für Funksysteme, die man sowohl auf dem Mond benutzen kann oder im Orbit zum Mond halt benutzen kann. Für uns ist die ISS eine Zwischenstation in der Hinsicht, ein Testbett, und eigentlich sind wir schon eine Ebene weiter. Wir sind also an diesen Artemis-Projekten der NASA dann halt auch schon beteiligt.
Nicht schlecht für ein Projekt, das von Spenden und Ehrenamtlichen getragen wird, was? Und wer hätte das gedacht, dass es vergleichsweise einfach ist für uns hier unten, mit denen da oben Kontakt aufzunehmen? Mit den AstronautInnen und WissenschaftlerInnen an Bord der ISS. Oder wie Oliver Arment sagt,
eine ganze Menge Amateure.
Allerdings sind die Amateure in diesem Fall knallharte und sehr coole Profis, die Matthias Maurer auf seiner Kosmikismission rund um die Uhr begleiten und ihm zur Seite stehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.